Ja, auch ich möchte euch ganz, ganz herzlich grüßen, auch wenn wir heute eine kleine Schar sind, aber uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Gut, wir sind als Gemeinde nicht unbedingt so an das Kirchenjahr gebunden. Wir wissen ja, heute ist Erntedankfest, aber ich möchte diesbezüglich einige Verse aus einem Psalm vorlesen, und zwar einige Verse aus Psalm 92. Da lesen wir Folgendes. Dies ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Auf den 10 Saiten und Psalter mit Spielen und der Harfe. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, und ich rühme die Geschäfte deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind so sehr tief. Und dann noch der Vers 9, aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Ich denke, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Lebenselement von echten, wahren Christen, dass sie auch dem lebendigen Herrn wirklich loben, danken, dass sie ihm immer wieder die Ehre geben. Ah, ich möchte es mal so sagen, dass wir eigentlich dazu verpflichtet sind, wirklich ihn täglich zu loben und ihm täglich wirklich zu danken. Und auch wenn es, ich sag mal, in dem Sinne jetzt kein Gesetz gibt, nicht, das täglich zu tun, aber es ist eben eine unumgängliche Lebensaufgabe. Und es ist auch dieses ganze Loben und Preisen und Rühmen und ihm die Ehre zu geben, liebe Geschwister, das ist auch keine Unterhaltung zum Zeitvertreib. Wie wir es vorhin schon sagten, es ist wirklich eine Lebensaufgabe des Christen, das wirklich zu tun. Und liebe Geschwister, allein die Tatsache, dass der lebendige Gott es in unserem Leben bis ins Detail so geplant hat, dass wir eines Tages wirklich ein Ja zu Jesus Christus gefunden haben, dass wir zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gekommen sind, dank der Gnade Gottes. Ich denke, das ist schon ein Grund oder mit einer der wichtigsten Gründe, ihn wirklich täglich zu loben und ihm täglich dafür zu danken, ihm dafür wirklich immer wieder die Ehre zu geben, nicht um damit auszudrücken, was der lebendige Gott wirklich aus einem Menschen machen kann und was er aus uns gemacht hat. Und damit uns das mal wieder so richtig deutlich wird, wie Gott das macht, wie Gott wirklich einen Menschen ja zum lebendigen Glauben führt, wollen wir heute Morgen mal eine ganz bekannte Geschichte betrachten, und zwar die Geschichte von dem Kämmerer aus dem Morgenland. Da wird das ja so in wunderbarer Weise deutlich, wie Gott das wirklich bis ins Detail geplant hat, dass dieser Mensch wirklich ja auf dem Weg zu Gott, auch auf dem Weg zu Jesus Christus gekommen ist. In wunderbarer Art und Weise. Und ich möchte zunächst mal diesen Text vorlesen, hat leider etwas viele Verse. Apostelgeschichte 8, wer das im Stillen mitlesen möchte, Apostelgeschichte 8, das sind diese Verse 26 bis 39. Apostelgeschichte 8, 26 bis 39. Das ist jetzt hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf, den Weg in Richtung Süden. Benutze diese einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake der äthiopischen Königin. Vielleicht hier an dieser Stelle ganz kurz einige Worte zu diesem Begriff Kandake. Kandake ist also jetzt kein Eigenname, so wie, was weiß ich, Michaela oder Peter oder Werner, sondern es ist ein, mehr oder weniger ein Titel, so wie Cäsar, so wie Pharao, das nur mal so nebenbei erwähnt. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort, halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Ja, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemandem anderes? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus Christus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte: Wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Wir wollen nochmal still werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass du mitten unter uns bist und dürfen dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt, dass uns wirklich an dieser wunderbaren Geschichte deutlich wird, was du aus Menschen wirklich machen kannst, dass du sie wirklich total verändern kannst, dass sie wirklich bereit sind, ja, ihr Leben dir zu übergeben, dass du die Herrschaft übernimmst. Und damit uns das nochmal so deutlich wird, dürfen wir dich bitten, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt. Und dazu gibst du Segen zum Reden und zum Hören. Und wir loben deinen herrlichen und heiligen Namen. Amen. Ja, wir sagten es ja schon vorhin, dass uns wirklich nochmal deutlich wird, weil das auch ein ganz großer Grund ist und immer wieder Grund ist, dem Herrn zu danken, wie er es wirklich in ihrem Leben, in meinem Leben geplant hat, so geplant hat, dass wir eines Tages wirklich ein Ja zu Jesus Christus gefunden haben. Und das wird eben ganz, ganz deutlich hier in dieser Geschichte von dem Kämmerer aus dem Morgenland oder diesem Finanzminister aus Äthiopien. Und da sehen wir wirklich ganz, ganz deutlich, wie der lebendige Gott es, gelenkt hat, wie er es geleitet hat, dass einmal der Philippus und dass der Kämmerer auf dem richtigen Wege waren. Dann zweitens, wie Gott es gelenkt hat, dass der Philippus ja auf die Weisungen Gottes durch seinen Geist gehört hat, dass er sie angenommen hat, dass er sie in die Tat umgesetzt hat. Und dass der, wie der lebendige Gott es gelenkt hat, dass der Philippus sich die, der Kämmerer sich diese Jesaja-Rolle da in Jerusalem gekauft hat und dass ihm das jetzt ganz wichtig war, auf dem Rückweg in dieser Rolle, in dieser Jesaja-Rolle zu lesen, dass ihm das Wort Gottes so wichtig wurde. Wie der lebendige Gott es gelenkt hat, dass der Philippus dann auch die entscheidende Frage gestellt hat, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Auch das werden wir nachher noch sehen in unseren Begegnungen mit Menschen, dass wir da immer wieder die entscheidenden, richtigen Fragen stellen. Ja, und dass letztendlich der lebendige Gott es so gelenkt hat, dass nachdem nun er auf der Rückreise war, der Philippus nicht mehr da war, nachdem er getauft worden ist, dass er trotz alledem wirklich seinen Weg mit Jesus Christus, weil er ihn jetzt hatte, ihn, Jesus Christus und sein Wort, dass er jetzt auch seine Straße fröhlich mit ihm ziehen konnte. So wollen wir diesen Text einmal angehen. Also der erste Punkt, dass der lebendige Gott es wirklich so gelenkt hat, dass diese beiden Männer irgendwie ja doch auf dem richtigen Weg waren. Und hier in der Geschichte ist ja jetzt jemand zunächst mal auf dem Weg. Das ist dieser Finanzminister aus Äthiopien, dieser Königin da aus Äthiopien, der wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, ihre Finanzen, ihr Budget da verwaltet hat. Und als ich das so las, musste ich an eine andere Königin denken, die sie schon mal auf den Weg gemacht hat, die auch so aus dieser Gegend kam. Das Äthiopien ist ja jetzt, wenn die Bibel von Äthiopien spricht, ist es nicht unbedingt das Land, was wir heute unter Äthiopien verstehen, sondern es ist im Grunde genommen so der südliche Teil von Ägypten. Teilweise, was heute zum Sudan gehört, Äthiopien natürlich auch, und es geht noch ein bisschen so auf diese arabische Halbinsel bis hinunter nach Jemen. Und wir erinnern uns, da war schon mal eine Königin, die sich auch mal Jahrhunderte vorher auf den Weg machte, um die Weisheit des Königs Salomos kennenzulernen und um auch Kontakte zu knüpfen zum Volk der Juden, zu diesem Volk Gottes. Und es gibt das ist also mir auch aufgefallen, es gibt einige interessante Beziehungspunkte zwischen Äthiopien und dem Volk Gottes. Und zwar weiß man, dass am Ende der babylonischen Gefangenschaft Juden auch ausgewandert sind oder weitergezogen sind, ja, in diese Gegend Äthiopien. Und dort über Jahrhunderte gelebt haben. Und dann wissen wir sicherlich aus der gegenwärtigen Geschichte, dass die Israelis in spektakulären Rückholaktionen einmal im vergangenen Jahrhundert und auch in diesem Jahrhundert äthiopische Juden nach Israel geholt haben. Und zurzeit, so habe ich mir sagen lassen, sollen noch etwa 7000 äthiopische Juden eben da in Äthiopien leben. Und ich fand noch eine interessante Stelle aus dem Psalm, und zwar im Psalm 68, Vers 32, da lesen wir Äthiopien, da steht zwar Mohrenland, aber das ist, so wie ich mir habe sagen lassen, dieses Land Äthiopien. Äthiopien wird seine Hände ausstrecken zum lebendigen Gott. So, und jetzt ist wieder jemand aus Äthiopien unterwegs und eben dieser Finanzminister. Und liebe Geschwister, das war keine einfache Reise, das war keine kurze Reise. Das waren circa 4000 Kilometer. Gut, Fluglinie heute, aber da konnte man ja damals noch nicht von reden. Fluglinie heute sind vielleicht nur 2500 Kilometer. Aber damals war das eine Tour, es waren 4000 Kilometer. Es war also kein leichtes Unterfangen. Und wenn man einmal unterstellt, dass der Finanzminister vielleicht mit seinem ganzen Gefolge vielleicht 40 Kilometer pro Tag zurückgelegt hat, wobei ich also an dieser Stelle sagen möchte, ob das für die damaligen Zeiten ein realistischer Wert war, kann ich nicht beurteilen. Aber mir geht es mehr darum, um mal die Dimensionen zu erahnen. Also wenn wir mal von 40 Kilometer pro Tag ausgehen, dann war der über 3 Monate unterwegs. Und dann diesen ganzen Weg noch zurück, sodass der unter Berücksichtigung oder inklusiv der Ruhetage, die er sicherlich auf seiner Reise auch eingelegt hat mit seinem Gefolge, inklusiv des Aufenthaltes in Jerusalem, ja was weiß ich, 7, 8 oder 9 Monate vom Königshof entfernt war, unterwegs war, um dem lebendigen Gott zu begegnen, um ihn anzubeten. 7, 8 oder 9 Monate, muss man sich also wirklich mal vorstellen. Und das Wunderbare ist eben, dass er auf diesem Weg zum Gott, dass er auf diesem Weg auch zu Jesus Christus gekommen ist. Ganz wunderbar. Und wir, liebe Geschwister, die wir doch zu Jesus Christus gehören, wir sind doch auch unterwegs. Wir sind doch jetzt auch unterwegs mit ihm. Wir sind auf dem richtigen Wege unterwegs, auf einem Wege, der sich vollkommen unterscheidet von dem Weg, den die Weltmenschen gehen. Und wir wissen, es gibt eben halt nur diese beiden Wege. Es gibt den Weg mit dem Herrn. Das ist der Weg der Herrlichkeit, das ist der Weg der Ewigkeit bei Jesus Christus. Und es gibt eben, und das ist, wie die Bibel sagt, der schmale Weg. Und es gibt eben diesen Weg ohne den Herrn Jesus Christus, das ist eben der breite Weg. Das ist eben der Weg, der in die Verdammnis führt. Und Wir können, da fing es jetzt schon an, wir können dem lebendigen Gott doch wirklich Tag für Tag danken, dass er uns wirklich eines Tages mal auf diesen richtigen Weg ja gerufen, gelockt, gezogen hat. Mir kommt ja immer wieder eine Stelle aus dem Buch des Propheten Jeremia, kommt mir da immer wieder in den Sinn, und das ist für mich in den letzten Wochen oder Monaten ein wunderbares Wort geworden, wo es heißt, ich habe dich je und je geliebt und habe dich aus lauter Güte oder Barmherzigkeit zu mir gezogen. Das ist so ein kurzes Wort, liebe Geschwister, da steckt im Grunde genommen alles drin. Da steckt alles drin. Das musst du dir immer wieder vor Augen halten, dass der lebendige Gott dich vor Grundlegung der Welt bereits gesehen hat, als von dir noch gar nichts existierte. Und dass er da schon gesagt hat, mit dir möchte ich gerne später einmal Gemeinschaft haben. Und dann hat der lebendige Gott gesagt, ich werde auch für dich meinen Sohn auf die Erde schicken. Und er wird dort auch für dich das Erlösungswerk vollbringen. Und dann werde ich es so lenken, so führen, so leiten, dass du eines Tages mit meinem Sohn Jesus Christus, mit seiner Botschaft in Berührung kommst. Und das hat doch jeder von uns erlebt. Und dass wir dann eines Tages wirklich dieses Ja dank der Gnade Gottes zu ihm gefunden haben. Und das ist doch Grund, jeden Tag auf die Knie zu gehen und dafür zu danken, dass der lebendige Gott das aus uns wirklich gemacht hat. Und daran schließe ich natürlich auch sofort die Bitte an, dass wir ihn immer wieder bitten, dass wir auch auf diesem Wege bleiben. Das ist doch ganz, ganz wichtig, dass wir in unserem geistlichen Navi immer das Ziel Ewigkeit bei Jesus eingegeben haben. Wir wissen ganz genau, wir können viele andere Ziele eingeben, was weiß ich, langes Leben ist gut, ist noch die Frage, ob das noch sinnvoll ist. Langes Leben oder Gesundheit oder Karriere machen oder viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber wir wissen auch, der Widersacher wird dich immer versuchen, von der himmlischen Autobahn mal dort abzufahren oder mal dort abzufahren. Das wird er immer wieder versuchen. Dahingehend wird er dich immer wieder verführen. Das musst du wissen. Also das ist das Erste, wofür wir unserem Herrn Jesus Christus, wofür wir dem lebendigen Gott danken, dass er uns wirklich eines Tages auf diesen richtigen Weg wirklich geführt, gerufen, gelockt, gezogen hat, so wie es auch hier bei diesem Finanzminister aus Äthiopien geschehen ist. Und dann wissen wir, dass der lebendige Gott es auch so in dieser Geschichte geführt hat, dass der Philippo die Weisungen Gottes gehört, dass er sie angenommen und dass er sie auch in die Tat umgesetzt hat. Dass er also dem Wort Gottes gegenüber gehorsam gewesen ist. Und das lesen wir ja gleich am Anfang. Und in Vers 29, da wird Philippus vom lebendigen Gott angesprochen. Nicht? Bekommt ganz klare Anweisungen von ihm, da etwas zu tun. Da ist also nichts dem Zufall überlassen, so nach dem Motto, mal sehen, wer da an der Straße vorbeikommt und wen ich da ansprechen kann. Nein, sondern er bekommt hier von dem lebendigen Gott ganz, ganz klare Anweisungen. Wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, wie wir in dieser Geschichte gesehen. Einmal wird er von dem Engel Gottes angesprochen, einmal ist hier die Rede vom Heiligen Geist. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, sie ist voll von solchen Anweisungen Gottes, sie ist voll von solchen göttlichen Impulsen. Und wir brauchen nur ein Kapitel weiterzulesen, Kapitel 9 in der Apostelgeschichte, und gerade die Apostelgeschichte ist eben voll von solchen göttlichen Impulsen, von solchen Anweisungen. Da lesen wir von einem Jünger in Damaskus namens Hananias, und der bekommt von dem lebendigen Gott die klare Anweisung, sich um einen gewissen Saulus zu kümmern. Und dann gibt es interessanterweise noch eine Diskussion zwischen Hananias und dem Heiligen Geist, dass Hananias sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, Herr. Du weißt doch, wer dieser Saulus ist. Das kannst du doch von mir nicht verlangen, das muss doch wohl ein Irrtum sein. Und der Heilige Geist erwidert, nein, das ist kein Irrtum, ich weiß schon, wer der ist. Ich weiß schon, warum ich ihn vom Pferd habe herunterfallen lassen. Das ist jetzt mein auserwähltes Werkzeug. Geh du hin und erledige deinen Auftrag. Also eine ganz klare Anweisung, des lebendigen Gottes. Und dann geht es weiter, Apostelgeschichte 10, dieser Hauptmann da, Cornelius, nicht, der bekommt dann eines Tages vom Engel Gottes den Auftrag da, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus hören. Auch eine ganz klare Anweisung. Und dann geht es weiter, die erste Missionreise, da sitzen die Ältesten zusammen, fasten, beten, und dann spricht der Heilige Geist auch, spricht der Heilige Geist und sagt, also sondert mit Barnabas und Saulus aus. Und dann noch ein letztes Beispiel, die zweite Missionsreise, wo Paulus und Silas da in Trojas stehen und von dort aus diesen Ruf von Mazedonien herüber hören. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns, also was so viel heißt, bring uns das Evangelium von Jesus Christus. Und so könnten wir sicherlich noch viele Beispiele aufführen, aber wir sehen, dass all diese Männer, dass sie wirklich diese Weisungen Gottes gehört haben, dass sie diese Weisungen angenommen haben und dass sie diese Weisungen Gottes auch umgesetzt haben, dass sie diesem Wort Gottes wirklich gegenüber gehorsam gewesen sind. Und heute ist es, liebe Geschwister, auch bei uns nicht anders. Auch heute ist es noch so, dass Gott durch seinen Geist zu uns spricht. Nicht, sei es, dass wir eine bibeltreue Verkündigung hören, sei es, dass wir in der Bibel lesen, sei es, dass wir vielleicht ein Gespräch mit einem Glaubensbruder oder mit einer Glaubensschwester haben, wie auch immer. Und dass wir dann eben plötzlich, merken, ja, dass das Gehörte und dass das Gelesene mir gilt für meine ganz besondere Situation. Und dann muss ich natürlich auch das tun, was ich dann wirklich verstanden habe. Was der lebendige Gott mir sagt an Trost, an Auferbauung, an Ermutigung, an Korrektur, an Ermahnung, an Weisungen, dann muss ich das auch tun. So wie eben damals, ja, die Emmaus-Jünger. Nicht die plötzlich, als Jesus ihnen diese wunderbare Predigt gehalten hatte, ihnen die Augen geöffnet wurden und sie ihn erkannten. Und es dann heißt, brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit ihm unterwegs waren und er mit uns redete und er uns die Schrift eröffnete. Und dann haben sie gemerkt, dass sie plötzlich angesprochen waren. Und dann haben sie auch das getan, was sie verstanden hatten. Denn dann sind sie wieder zurückgegangen nach Jerusalem. Oder wie eben hier halt in unserer Geschichte, nicht dieser Finanzminister, der intensiv in der Jesaja-Rolle las und dann auch intensiv auf die bibeltreue Auslegung des Philippus hörte. Und der dann auch das getan hat, was er in diesem Moment verstanden hatte. Indem er also sagte, ja, hier ist Wasser, was hindert mich nun daran, dass ich mich jetzt taufen lasse? Oder nehmen Sie den Philippus oder nehmen wir den Philippus selbst, der vom lebendigen Gott eben gesagt bekommt, nicht, dass er an diese Straße da gehen soll. Mag sein, dass er im ersten Moment gar nicht gewusst hat, warum er das machen soll. Aber er stellt sich da an die Straße da zwischen Jerusalem und Gaza. Und das ist ja noch eine recht öde Gegend, wie dieser Text sagt. Und vielleicht hat er im Moment gedacht, Herr, was ist das für ein Auftrag, den du mir da gibst? Nicht sich in dieser öden Gegend dahinzustellen und zu warten. Ich werde doch viel mehr in Samaria gebraucht. Da ist doch jetzt Erweckung. Nicht, da muss ich doch jetzt Seelsorge üben. Da muss ich predigen. Da muss ich lehren. Was ziehst du mich jetzt ab in diese öde Gegend? Aber er war gehorsam. Er hat die Weisungen Gottes gehört. Er hat sie angenommen und er hat sie in die Tat umgesetzt. Und er ist geblieben da an dieser Straße. Und irgendwann kam der Finanzminister mit seinem Gefolge da vorbei. Und manchmal ist das so, liebe Geschwister. Manchmal ist das so mit den Weisungen Gottes, dass wir sie am Anfang gar nicht verstehen. Aber wenn der lebendige Gott trotzdem solche Weisungen gibt, dann haben sie immer einen Sinn. Trotz alledem haben sie einen Sinn. Und deswegen, lasst uns immer wieder diese Frage stellen, die wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Lasse ich mich wirklich in allen Bereichen meines Lebens den Weisungen des lebendigen Gottes entsprechend auch führen oder von anderen Größen? Wir alle wissen, es gibt kein geistliches Vakuum. Entweder der lebendige Gott bestimmt dein Leben oder es sind andere Größen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir in unserem ganz normalen Nachfolgeleben sensibel bleiben für die Weisungen des lebendigen Gottes. Dass es eben nicht darum geht, ja, wie ziehe ich mein Programm durch, wie setze ich meinen Willen durch und wie schaffe ich das, dass ich meine Interessen vertrete, sondern dass ich frage, Herr, bin ich wirklich da, wo du mich jetzt haben willst? Tue ich gerade das, was du möchtest? Es gibt ein altes Lied aus dem 18. Jahrhundert, da lautet unter anderem eine Strophe so, und die gibt das eigentlich treffend wieder. Herr, bei jedem Wort und Werke mahne mich dein Geist daran. Hätte Jesus so geredet, hätte Jesus so getan, folg ich ihm, wohin er geht. Oder stiert noch mein Sinn, wo der Wind der Welt hinweht, zeig mir Jesus, wo ich bin. Ich denke, treffender kann es diese Strophe gar nicht ausdrücken. Also danken wir auch weiterhin dafür dem lebendigen Gott, nicht, dass er uns diese Weisungen gegeben hat, dass er uns diese Weisungen hat hören lassen, dass wir sie angenommen haben in unserem Leben und dass wir sie auch umgesetzt haben und dass das immer wieder auch in unserem Leben auch so geschieht. Und das nächste ist ja, dass der lebendige Gott es auch in das Herz dieses Finanzminister gelegt hat, dass er sich diese Jesaja-Rolle kaufte und dass ihm das jetzt auch das Lesen dieser Jesaja-Rolle auf dem Rückweg so ungemein wichtig war, auch wenn er es nicht verstanden hat, was er da gelesen hat. Aber es war für ihn wirklich enorm wichtig, es stand für ihn in diesem Moment wirklich in der Mitte seines Lebens, diese Jesaja-Rolle und das, was eben da drin steht. Und bedenken wir nochmal, der Finanzminister fuhr 4000 Kilometer hin und 4000 Kilometer zurück, um nach Jerusalem zu kommen, um Gott wirklich zu begegnen, um ihn anzubeten. Wir wissen natürlich, dass er zunächst mal darüber nicht glücklich und fröhlich und zufrieden wurde. Das wurde er erst, nachdem Philippus ihm diese bibeltreue Auslegung da gesagt hatte. Da wurde er es. Und daran sehen wir eben, Gott wohnt eben nicht in Tempeln. Gott wohnt eben nicht in Gemeindehäusern, sondern der lebendige Gott wohnt in seinem Wort, weil er selbst das Wort ist. Und in diesem Wort begegnete er diesem Finanzminister. Und der Finanzminister las das Wort, so war es anscheinend damals üblich, las es laut oder halblaut. Und dann geschah das Wunder. Philippus kam, Philippus hörte es, Philippus fragte ihn, Philippus setzte sich in seinen Wagen und legte ihm diese Jesaja-Stelle aus. Und man möchte es fast so sagen, der Philippus wurde dem Finanzminister sozusagen zum Neuen Testament. Denn das gab es ja damals noch nicht. Der Finanzminister hatte ja nur diese Jesaja-Rolle, deren Inhalt er nicht verstand. Aber der Philippus wurde ihm sozusagen wirklich zum Neuen Testament, weil er ihm das in bibeltreuer Art und Weise wirklich ausgelegt hat. Und deswegen ist es eben auch wichtig für uns, liebe Geschwister, dass das Lesen und auch die bibeltreue Auslegung seines Wortes, dass das wirklich in der Mitte unseres Lebens steht. Das ist gut so, wenn wir uns wirklich treu an dem Wort Gottes hängen und dein Christsein, die Echtheit, oder sagen wir so, die Echtheit deines Christseins hängt unter anderem ganz entscheidend davon ab, wie treu du am Wort Gottes klebst, wie treu du daran wirklich hängst. Und wenn du dich vom Wort Gottes entfernst, ja gut, dann hast du vielleicht noch einiges zu sagen zum Umweltschutz, was weiß ich, zum Klimaschutz, vielleicht noch etwas kannst du sagen zu ethischen Fragen. Aber denke immer daran, dass du vom Wort Gottes wirklich abhängig bist. Und deshalb wollen wir uns wirklich auch gegenseitig ermutigen, bei allem, was vor uns liegt, dass wir immer wieder das Wort Gottes und seine bibeltreue Auslegung mit in unser persönliches Leben hineinnehmen, damit der lebendige Gott auf diese Art und Weise mit uns reden, mit uns kommunizieren kann. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt, dass der lebendige Gott es auch wirklich so gelenkt hat, dass der Philippus diese entscheidende Frage gestellt hat. Man kann ja alle möglichen Fragen stellen, wenn man sich mit jemandem über das Christentum oder über den lebendigen Gott, über Jesus Christus unterhält. Zunächst mal, was wissen wir über diesen Philippus? Der Philippus, das wissen wir, er hat sich natürlich ganz bewusst in die Nachfolge Jesu Christi gestellt. Wir wissen weiterhin, dass er auch in dieser wachsenden Gemeinde Jerusalem, dass er dort mitgearbeitet hat als Diakon. Er war ja einer von diesen 7 Diakonen, die da mal gewählt worden sind. Und der Philippus hat auch miterlebt, und zwar nach der Steinigung des Stephanus, die erste kleine Verfolgungswelle in der Gemeinde, die dann zerstreut wurden. Einige sind nach Samaria gegangen und haben dort den Halbjuden sozusagen das Evangelium verkündigt. Und darunter war eben unser Philippus. Er war also, ja, man kann schon sagen, er war ein ganz wichtiger Mann, was die Mission, was die Verkündigung des Evangeliums in Samaria betrifft. Und dieser Philippus wird dann ganz plötzlich aus dieser Missionsarbeit da in Samaria herausgenommen vom lebendigen Gott für diese spezielle Aufgabe, für diesen speziellen Auftrag, was diesen Äthiopier, was diesen Finanzminister betrifft. Der Philippus mag vielleicht nicht einer der ganz großen Verkündiger gewesen sein, ich sag mal so wie Petrus, Paulus oder Johannes. Das mag vielleicht so sein. Aber dieser Philippus hat jetzt eine Begegnung mit einem Menschen, und zwar, wie wir so sagen würden, einer aus der First Class, einer aus der Upper Class, so sagen wir, dieser Finanzminister aus Äthiopien. Und wir können einfach davon ausgehen, dass der nicht alleine da gezogen ist, dass der wirklich auch sein Gefolge hatte, und dieses Gefährt, in dem er saß, das wird sicherlich auch kein einfaches Gefährt gewesen sein. Das war eben ein Mann mit Einfluss und auch mit Geld. Und jetzt spricht der Philippus diesen mächtigen Finanzminister an. Wie spricht er ihn an? Exzellenz, wie war es in Jerusalem und im Tempel? Hat Ihnen alles gefallen? War doch sehr beeindruckend, diese Tempelanlage. Und ist Ihnen das körperlich auch alles, haben Sie das alles verkraftet? Die letzten Tage waren doch ziemlich heiß. Und so ähnlich hätte er ja fragen können. Aber nein, liebe Geschwister, so fragt er nicht. Keine Spur, ja, wie soll ich mal sagen, keine Spur von Angst vor den Autoritäten dieser Welt. Sondern Philippus stellt dem Finanzminister die Frage, die er braucht. Und zunächst mal würde man ja sagen, es ist eine Unverschämtheit, wie er fragt. Verstehst du überhaupt, was du da liest? Du kannst dich ja mal in einen Zug setzen und deinen Nebenmann, der gerade eine Zeitung liest, fragen, bevor du dich vorstellst, entschuldigen Sie bitte, verstehen Sie überhaupt, was Sie da lesen? Ich meine, die Reaktion können wir uns vorstellen. Der wird zunächst mal alle Jalousien runterfahren, wird vielleicht etwas pikiert und beleidigt sein und dir dann die entsprechende Antwort geben. Aber so fragt Philippus, verstehst du, was du da liest? Aber es war die Frage, die ins Zentrum traf. Und wenn wir vom Zentrum sprechen, sprechen wir immer von Jesus Christus. Und genau das brauchte der Finanzminister. Der brauchte jetzt kein Gerede über das Wetter, was momentan da unten herrschte. Der brauchte auch kein Gerede über diese öde Gegend, in der er sich befand oder was es sonst noch gab. Das ist alles, wie man so schön sagt, das ist alles nur Smalltalk. Sondern der hatte ein Problem. Der war auf der Suche nach Gott und verstand die Jesaja-Rolle nicht. Das war sein Problem. Und deswegen brauchte er diese entscheidende Frage. Und die stellte ihm jetzt also dieser Philippus. Und dafür ist ja auch interessant, wie Gott das auch in dem Herzen dieses Finanzminister gelenkt hat. Der hätte ja auch ganz anders reagieren können. Aber nein, er bittet ihn, in seinen Wagen zu steigen und ihm diese unklare Jesaja-Stelle wirklich auszulegen. Und wenn wir die Bibel lesen, liebe Geschwister, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir immer feststellen, dass die Männer und Frauen und vor allem unser Herr Jesus Christus in Begegnungen immer wieder diese entscheidenden Fragen gestellt haben. Und das ist ganz, ganz wichtig auch für unser persönliches Leben, für Begegnungen mit anderen Menschen, dass wir immer wieder diese entscheidenden Fragen stellen. Nicht dem Bartimäus, zu dem Jesus Christus kommt, diesem Bartimäus stellt er diese entscheidende Frage: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du, was ich für dich tun soll? Zu Martha. Nicht, wir wissen, ihr Bruder Lazarus war zuvor gestorben. Da sagt Jesus Christus diese wichtigen Worte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Und dann kommt die entscheidende Frage: Glaubst du das, Martha? Glaubst du das? Petrus darf natürlich nicht fehlen. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und nochmal Petrus, in dem Gespräch nach der Auferstehung Jesu Christi stellt ihm der Herr dreimal diese entscheidende Frage. Und wir wissen, dass er zuvor seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Da stellt ihm Jesus Christus nach seiner Auferstehung dreimal diese entscheidende Frage: Hast du mich lieb? Dreimal stellt er ihm diese Frage, immer wieder diese entscheidenden Fragen. Und wie gut und wie hilfreich solche Fragen sein können, möchte ich nur mal an einer ganz kleinen, wahren Begebenheit erzählen. Es ist eine schlichte, einfache Sache, die da passiert. Es liegt zwar schon lange zurück, und zwar, es war auf einer Freizeit. Und die betreffende Person, die war damals noch ziemlich jung an Jahren, so etwa 17, 18, 19 Jahre alt, die fand das auch alles toll auf dieser Freizeit, was da angeboten wurde und so weiter und so fort. Nur eine Sache nervte diese Person, und das waren diese täglichen Bibelandachten und der Gesang zur Gitarre. Das dauerte immer so über eine Stunde. Das nervte ihn kolossal, aber er hat es ausgehalten. Und so ziemlich am Ende der Freizeit kommt der Freizeitleiter auf ihn zu und fragt ihn: Sag mal, du glaubst doch nicht an den Herrn Jesus Christus? Das war ja zunächst mal nicht unbedingt eine freundliche Frage. Aber es war eine Frage für den Angesprochenen, ja, bei der es kein Ausweichen gibt. Da musste er irgendwie zu Stellung nehmen. Und er sagte: Nein, ich glaube nicht an Jesus Christus. Aber wenn es ihn gibt, dann möchte ich ihn schon kennenlernen. Und dann haben die beiden an den restlichen Tagen der Freizeit haben sie intensiv gebetet, haben die Bibel immer wieder zur Hand genommen. Das haben sie dann zu Hause über Wochen fortgesetzt. Er hat ihnen anhand der Bibel wirklich das Grundsätzliche hat er ihm erklärt. Und dann ist er wirklich, der 17-, 18-Jährige, da zum Glauben gekommen. Und was ich jetzt interessant finde, später erzählt er Folgendes: Wenn dieser Freizeitleiter mich gefragt hätte, sag mal, wie hat dir die ganze Freizeit gefallen, wie hat dir die Unterbringung gefallen, das Essen und die Teilnehmer und die Angebote und so weiter und so fort. Er sagte daraufhin, oder fragte daraufhin: Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergegangen wäre. Aber er hatte in diesem Moment die entscheidende Frage gestellt, und da musste ich Farbe bekennen. Und ich denke, das möchte ich uns einfach so aufs Herz legen, dass wir also sozusagen keine leeren Begegnungen produzieren. Dass wir nicht in Belanglosigkeiten hängen bleiben, sondern dass wir immer wieder auf das Wesentliche zu sprechen kommen, nämlich auf das Zentrum, nämlich auf Jesus Christus. Ich sag's mal so: Die Frage, glaubst du an Gott, muss nicht unbedingt geschickt, gut und hilfreich sein. Das kann ja nicht passieren, dass dir viele sagen werden: Ja, ich glaube so an einen Gott. Welchen Gott sie auch immer meinen. Den Fußballgott, was weiß ich, den Wohlstandsgott oder Gott mit einem anderen Namen. Das muss man sich natürlich auch vom lebendigen Herrn schenken lassen, welche entscheidenden Fragen man wirklich stellt. Aber dass wir wirklich auch den Herrn darum bitten, dass er uns wirklich den Mut und die Kraft und die Freudigkeit gibt, in Begegnungen mit anderen Menschen, sei es nun aus unserer Nachbarschaft, sei es aus unserer Verwandtschaft, sei es am Arbeitsplatz oder sei es in der Schule, dass wir immer diese entscheidenden Fragen stellen. Diese entscheidenden Fragen stellen. Und dann werden unsere Begegnungen auch keine oberflächlichen Begegnungen bleiben, sondern wirklich Begegnungen mit Vollmacht. Und darum lasst uns wirklich den Herrn bitten, dass er uns wirklich immer wieder diesen Mut, diese Freude und diese Kraft gibt, dass wir ihn in einer ganz bestimmten Situation auch wirklich diese entscheidenden Fragen stellen. Die Fragen, die ins Zentrum gehen, die Fragen, die Jesus Christus betreffen. Ja, und dann hatte ja der lebendige Gott es bei diesem Finanzminister auch so gelenkt und so geleitet, dass er, nachdem der Philippus da durch den Geist enthoben wurde, dass er jetzt aber auch fröhlich seine Straße weiterziehen konnte mit dem Herrn. Und zwar, das lesen wir ja hier in dem letzten Vers, es erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Das ist eine Fröhlichkeit, die ihn von Herzen erfüllte. Warum? Weil er jetzt den richtigen, weil er jetzt den guten, weil er jetzt den zum Ziel führenden Weg gefunden hatte. Weil er jetzt Jesus Christus und sein Wort gefunden hat. Das war ihm jetzt wichtiger als der Tempel und der Philippus. Und deswegen konnte er fröhlich seinen Weg, seinen Rückweg antreten, weil er wusste, jetzt habe ich Jesus Christus, jetzt habe ich sein Wort. Und das ist eben eine Fröhlichkeit, ja, die jeder bekommt, der verstanden hat, worum es bei Jesus Christus geht. Und erinnern wir uns nochmal, die Stelle, die Philippus dem Finanzminister da ausgelegt hat, das war Jesaja 53. Und wir wissen ja alles, was in Jesaja 53 so sinngemäß steht, nicht, dass Jesus sich hingab als Schlachtopfer, dass er das Opfer brachte, dass die Strafe auf ihm lag, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt würden. Also da geht es um die Rettungsbotschaft in Jesus Christus. Und vielleicht haben das einige von uns schon erlebt, dass sie unversehrt aus einer Gefahr, aus einer bedrohlichen Situation herausgekommen sind. Und dann hast du dich natürlich gefreut, ist doch selbstverständlich. Aber hier bei Jesus Christus geht es ja noch um viel mehr, geht es ja um noch viel Größeres. Hier geht es ja um Rettung vom Tod zum ewigen Leben. Und ist das nicht wunderbar, dass das der lebendige Gott in unser Herz hineingelegt hat? Und deswegen können auch wir jetzt weiterhin fröhlich unsere Straße ziehen. Und ich denke, das gibt uns auch eine gewisse, Gelassenheit. Es gibt uns auch eine gewisse Gelassenheit. Und das möchte der lebendige Gott einfach für unser Leben, das möchte er einfach in unser Herz schreiben. Ja, die Bibel fordert uns ja auch dazu auf. Ich glaube, wir alle, die wir doch die Bibel gut kennen, wir hätten doch jetzt keine Schwierigkeit, eine ganze DIN A4-Seite mit Bibelversen aufzulegen, wo es nur geht um Danken, Loben, Preisen und Rühmen. Wir hätten sicherlich keine Schwierigkeiten, so viele Verse zu finden, die eine ganze DIN A4-Seite füllen. Und deswegen will ich nur mal so ein paar nennen, so ein paar ganz wichtige, zentrale, die wir alle kennen. Nicht Nehemia 8. Sei nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder Johannes 16. Euer Herz soll sie freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. 1. Thessaloniker 5. Seid allezeit fröhlich. Und dann natürlich Galater 5. Die Früchte des Geistes. Und dann steht an irgendeiner Stelle auch Freude. Und dann natürlich Philipper 4 nicht zu vergessen. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freue euch. Und liebe Geschwister, wenn wir uns mal mit dem Thema Freude im Herrn befassen, dann werden wir feststellen, dass über unsere Errettung hinaus es noch eine Fülle von Gründen gibt, die wirklich Anlass geben, dem Herrn zu danken, ihn zu rühmen, ihn zu ehren. Dass der lebendige Gott herrscht und dass er regiert, dass er zuverlässig, dass er unveränderlich, dass er treu, dass er weise ist, dass er voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Nicht eine Gnade und Barmherzigkeit, nicht die dich reinigt, die dich bewahrt, nicht die dich heiligt und die dich vollendet. Und sicherlich noch weitere Gründe. Also wir sehen, wie wichtig gerade dieser Punkt ist, die Freude im Herrn, ihm wirklich dazu verdanken, ihm zu danken. Und ich wage mal folgende Behauptung. Wenn es keine Freude im Herrn gibt bei einem Christen, auch wenn er gerade eine schwierige Situation durchmacht, dann scheint etwas mit der Gotteserkenntnis nicht zu stimmen. Und wenn wir wirklich das merken in unserem Leben, und da sollten wir auch ehrlich zu uns selbst sein, dann lasst uns immer wieder zum lebendigen Gott gehen, dass er uns das wieder ganz neu schenkt, nämlich diese Freude im Herrn. Und du solltest dabei noch eines bedenken, wenn du diese Freude im Herrn hast, wirst du auch ganz anders in die Begegnung mit Menschen gehen. Du wirst ihnen die frohe Botschaft dann auch mit Freude erzählen. Also ganz, ganz wichtig dieser Punkt. Ich denke, dass auch das passte, diese Geschichte von dem Finanzminister, dass auch diese Geschichte wirklich passte zum heutigen Erntedankfest. Natürlich danken wir ihm, dass er uns immer wieder auch leiblich versorgt, aber was eben noch viel, viel wichtiger ist, eben diese geistliche Versorgung und wie er das in unserem Leben gemacht hat, wie Gott das bis ins Detail geplant hat, einfach immer wieder wunderbar zu sehen und ihm wirklich jeden Tag dafür auf die Knie zu gehen und ihm zu danken, ihn zu loben, ihm die Ehre zu geben. Was ist das für ein Gott? Wozu ist dieser Gott in der Lage, was kann er aus einem Menschen machen? Denken Sie nur an den Saulus, nicht, der Freude hatte, nicht Christen ans Messer zu liefern. Nicht? Und was hat der lebendige Gott aus ihm gemacht? Ja gut, er hat auch zu ihm gesagt, er wird sehen, was er um meinetwillen leiden muss. Aber trotzdem, wozu Gott in der Lage ist, und das ist immer wieder wunderbar zu sehen. Und deswegen lasst uns auch weiterhin immer wieder beten für Menschen, die uns so nahe liegen, die uns auf dem Herzen liegen, dass sie wirklich auch zum Glauben kommen. Denn auch das gilt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, dass es wirklich dazu dient, wozu es gesagt wird, dass Menschen wirklich errettet werden. Amen.